habe die Freude, euch unseren Gastreferenten vorzustellen. Es ist Bruder René Gehring. Bruder René Gehring, er wird uns in diesen gestrigen Abend und heute mit der Trinität beschäftigen. Er wird uns versuchen aufzuklären, aber er sagt auch, dass er unmöglich in 6 bis 7 Stunden aufarbeiten kann, was schon über 500 Jahre oder noch länger Thema ist und immer wieder zu Fragen aufrührt. René Gehring hat in Bogenhofen studiert, in Anwandole, in Salzburg. Er unterrichtet Theologie, Geschichte, Altertumswissenschaft. Er hat Abschlüsse als Doktor in Geschichte und Theologie und macht den Master in Alterswissenschaften. Er hat 15 Ehejahre hinter sich mit 3 Kindern und heute ist er beruflich Schulleiter in Bogenhofen. Zuvor war er 5 Jahre in Deutschland Prediger, 2 Jahre in Österreich in Bogenhofen und eben jetzt Schulleiter. Ich möchte ihn ganz herzlich bei uns begrüßen und hoffe, dass wir wieder so ein bereichernde Stunde haben wie gestern Abend. Ich hoffe, ihr habt alle Bleistift, Kugelschreiber, Papier in den Händen. Es gibt einiges zu schreiben, wenn man will, und zum Nachdenken. Und Gott möchte dir den Segen geben, damit wir als Hörer verstehen, was du uns sagen möchtest. Gottes Segen.
Vielen Dank. Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu können. Es war schön, gestern Abend schon über das Alte Testament mit euch zu sprechen. Und was uns heute erwartet ist, wie eben schon angekündigt wurde, tatsächlich eine Stunde. Es ist keine Predigt, es wird ein Vortrag sein, der sicherlich länger geht als das, was ihr sonst gewohnt seid. Das Neue Testament beinhaltet deutlich mehr als das Alte. Wir werden uns nicht jeden einzelnen Text gemeinsam anschauen und lesen können, aber ich habe zumindest, ich denke, so ziemlich jeden in diesen Folien drin. Manches werden wir uns tabellarisch anschauen, um gewisse Eigenschaften der göttlichen Personen näher auch auf uns wirken zu lassen. Die Dreieinigkeit in AT, NT und Ellen White. Heute Nachmittag kommt noch Ellen White und gestern Abend wurden mir schon manche Fragen gestellt und ich habe vertröstet auf heute. Denn vieles wird sich jetzt im Neuen Testament wieder weiter klären, womit wir gestern bereits begonnen haben. Und wenn wir heute Nachmittag auch noch bei Ellen White einiges gehört haben, beispielsweise über die Situation der Inthronisierung Jesu, war er denn vorher nicht schon auf dem Thron? Hat sich dann seiner Stellung etwas verändert? Das wäre so eine Frage, die vielleicht auch manche bewegt. Viele Antworten wird es heute Nachmittag noch geben. Und abschließend ja dann auch noch die Möglichkeit, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe diesen Text gestern an den Beginn gestellt, ich möchte es heute wieder tun. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Und fast an der gleichen Stelle wie gestern schreibt Ellen White weiter über die Persönlichkeit Gottes und wie wir damit umgehen sollen. Gott will ebenso wohl erkannt, anerkannt werden aufgrund dessen, was er nicht von sich offenbart hat, als aufgrund dessen, was unserem beschränkten Fassungsvermögen verständlich ist. Sowohl in der göttlichen Offenbarung als auch in der Natur hat Gott Geheimnisse gegeben, die unsererseits Glauben erfordern. Dies muss so sein. Wir mögen immerfort suchen, immer weiter forschen, immer mehr lernen und doch ist noch Unendliches zu erreichen. Ich denke, das trifft in höchstem Maße auf die Person, auf das Wesen Gottes zu. Wir kennen das schon, wenn es um die Natur geht und in anderen Bereichen. Aber wenn es um Gott geht, müssen wir anerkennen, wir haben ein beschränktes Fassungsvermögen. Aber das, was offenbart ist, gilt uns und unseren Kindern. Und damit wollen wir uns auch heute wieder beschäftigen. Und so werdet ihr hier in diesen Folien wieder, wie gestern Abend auch, Bibeltext an Bibeltext vorfinden. In einer Predigt sonst hat man gewisse Texte als Ausgangspunkt. Man legt sie aus, man verbindet Verschiedenes miteinander. Was wir hier machen, ist wirklich Bibelstudium in Reinkultur. Text für Text mit kurzen Anmerkungen meinerseits. Jesus Christus zwischen den Testamenten. Das klang gestern Abend schon etwas an. Wir hatten schon manche alttestamentliche Texte, zu denen ich vorausblickend NT-Texte zugefügt hatte. Beispielsweise die Stimme des Predigers, des Rufenden in der Wüste, der den Weg des Herrn, Yahweh oder Elohim bereitet. Und wir sehen im Neuen Testament dann, das ist Johannes der Täufer, der Jesus Christus ankündigt. Hier jetzt, in diesem Abschnitt, wollen wir uns mit weiteren Texten befassen, die zeigen, dass Jesus Christus im Alten Testament bereits gegenwärtig war, bereits sprach und sich ankündigt und sein Werk im Neuen Testament. Das hier mache ich jetzt nur kurz, denn wir hatten diesen Text zumindest gestern Abend schon, das hier ist neu. In Johannes 1, Verse 1 bis 3 und Vers 14 wird uns gesagt, es ist das Wort, das alles ins Dasein rief. Und dieses Wort wurde Fleisch, Vers 14, und das ist Jesus Christus, der unter uns wohnte. In 1. Mose 1, Vers 3 hatten wir auch schon gesehen, Gott spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Hier haben wir Gott, Elohim, und wir haben sein Wort. Und dieser Text lässt uns wissen, dieses Wort hier, das schafft, ist Jesus Christus, der Fleisch geworden ist, ganz eng hier miteinander verbunden, praktisch untrennbar. Psalm 33, Vers 9 sagt, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Es ist das Wort, das schöpferische Kraft hat. Dieses Wort wird hier oben als Gott bezeichnet, der Fleisch geworden ist, Jesus Christus. In Sprüche 8 hören wir da auch genau in dieser Richtung von sicherlich auch Jesus Christus. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf. Ich habe es wieder unterstrichen, weil es so wichtig ist. Jesus Christus, es gab so viele Diskussionen in der Kirchengeschichte und so viele verschiedene Strömungen mit so vielen verschiedenen Namen. Ist Jesus Christus vielleicht Halbgott gewesen? Ist er vielleicht adoptiert worden, die Adoptianer? Ist er vielleicht nur eine andere Daseins, eine andere Offenbarungsweise des Vaters, die Modalisten? Ist er vielleicht schon von langer Zeit her gewesen, aber nicht ganz so ewig und nicht ganz so göttlich wie Gott, der Vater? Was die Arianer so in diese Richtung auch glaubten. Verschiedenste Schattierungen in dieser Art gibt es, aber sie haben alle gemeinsam, dass man nicht sagt, Jesus Christus sei gewesen, bevor auch nur irgendetwas geschaffen wurde. Hier heißt es, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er schuf. Das bedeutet, er ist nicht geschaffen, er ist präexistent, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Denken wir an den Text aus Daniel 7, den wir gestern hatten. Er wird heute nochmal kommen in anderem Zusammenhang. Da hören wir, dass Jesus Christus das Reich übergeben wird. Jetzt hören wir hier aber, von Ewigkeit her ist er schon eingesetzt. Denken wir an Psalm 2, den wir auch gestern hatten, wo Gott spricht, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 110, wo wir hören, deine Feinde werde ich zum Schemel deiner Füße machen, wo es darum geht, ihn zum König zu erhöhen. Ja, das war nötig, weil er sich erniedrigt hatte vorher. Er wurde wieder eingesetzt. Ursprünglich ist er von Ewigkeit her. Denken wir auch an Micha 5, Vers 1, die Vorhersage, in Bethlehem wird er geboren werden, der Vater der Ewigkeit ist, der Urheber, der von Anfang an war. Genau das haben wir hier auch. Also im Anfang, ehe die Erde war, als er die Himmel bereitete, war ich da. Da war ich Merkmeister bei ihm. Er ist derjenige, der die Schöpfung ausgeführt hat. Er ist aber nicht Teil dieser Schöpfung. Er steht über ihr. Das Gleiche hören wir in Kolosser 1. Es ist im Kontext die Rede von Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also er ist das, was wir sehen können von dem unsichtbaren Gott. Er ist nicht etwas anderes, er ist dieser Gott. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Auf diesen Begriff werden wir noch näher eingehen, damit müssen wir uns heute beschäftigen. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaft oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Dieser Begriff hier, Throne, Herrschaft und Gewalten, wird gerne im Kontext von Engeln verwendet, wenn es um Engel geht, auch die dämonischen Mächte. Er ist derjenige, der all das, was es gibt, Sichtbares wie Unsichtbares, geschaffen hat, zu ihm hin. Zu ihm hin. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Alleine dieser Text hier muss genügen, um deutlich zu machen, dass Jesus Christus eben nicht einfach nur ein heiliger Mensch war, der nach seinem perfekten Leben als Gottes Sohn adoptiert wurde, sondern dass wir es hier tatsächlich mit Gott zu tun haben, durch den alles besteht, was gegeben ist und der vor allem bereits gewesen ist. Jesaja 45, denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Hier hören wir, wer der Schöpfergott ist. Hier sehen wir, dass genau dieser Schöpfergott, der geschaffen hat, von sich spricht, sich Gott nennt und davon spricht, ich bin es, der alle Weltenden retten will. Aber wer ist das, wenn nicht Jesus Christus, der Erlöser dieser Welt, der hier spricht, bereits im Alten Testament, der die Propheten inspirierte, der ihnen begegnete als Engel des Herrn, wie wir gestern Abend auch schon festgestellt hatten. 1. Korinther 10, Vers 4. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der Fels aber war der Christus. Nun kommt dieser Begriff Fels im Alten Testament unheimlich oft vor. Aber wenn der Fels als ein Symbol für eine Person verwendet wird, dann geht es immer um Gott. Und ich habe hier jetzt nur dreimal ausgewählt, drei Texte. Es gibt viele, viele weitere darüber hinaus. Der Fels Israels ist immer Gott. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Oder 2. Samuel 22. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Psalm 78, Vers 35. Es geht um die Wüstenwanderung. Und sie dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Genau der gleiche Zusammenhang wie das, was wir hier oben in 1. Korinther 10 haben, wo Paulus über diese Wüstenwanderung und das verstockte Volk Israel spricht. Das haben wir immer wieder ganz deutlich. Und dann hier die Auslegung, der Fels ist Christus. Er hat sein Volk befreit. Er hat es einmal gerettet aus Ägypten und er hat es noch einmal gerettet aus der Sünde und vor dem Tod. Malachi 3, Vers 1. Ich gehe hier recht rasch durch, weil wir so viele Texte vor uns haben. Ihr könnt die alle von mir haben, um sie in Ruhe noch nachzulesen. Ja? Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Ja, welcher Gott kam zu diesem Tempel, nachdem ein Bote vorhergegangen ist? Wir haben Gott, der sich zu seinem Heiligtum bekennt zur Zeit des Mose. Wir haben es dann auch, hören wir in 1. Könige 8, als das salomonische Heiligtum eingeweiht wird, dass Gott sich zu diesem Heiligtum bekennt und in Macht und in Kraft dort erscheint. Und wir haben es dann, als nachdem ein Bote vorhergegangen ist, Johannes der Täufer, Jesus Christus zu seinem Tempel kommt. Plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, da haben wir den Begriff wieder auf Jesus bezogen, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscharen. Johannes 1, Vers 22, 23 ist das, was wir gestern hatten. Es ist Johannes der Täufer, der den Weg des Herrn, Yahweh, vorbereitet. Und Matthäus 21 hören wir dann, Jesus tritt in den Tempel ein, treibt alle hinaus und sagt, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Jesaja 44 und 48. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Es sind zwei Personen hier, wenn wir gründlich lesen, die hier miteinander sprechen. In einer Richtung. Es ist der Herr, Yahweh, der König Israels, und es ist sein Erlöser, auch Yahweh, Yahweh Zebaoth. Hatten wir gestern schon, der Herr der Herrscharen, Yahweh Zebaoth, der von sich spricht, dass er auf diese Erde kommen wird als Erlöser. Und nun sagt er, es ist ein langer Dialog, wir befinden uns dann jetzt schließlich hier, Kapitel 48, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin's. Ich bin der Erste und auch der Letzte. Und nun hat der Herr, Yahweh, mich gesandt und sein Geist. Der Vater, der Heilige Geist, senden den Sohn, den Erlöser Jesus Christus. Und nun hören wir im Neuen Testament, wer das ist, der Erste und der Letzte, namentlich ganz genau angegeben. Offenbarung 1 und Offenbarung 22, Beginn dieser großen Visionen, Ende dieser großen Visionen, sehr schöner Rahmen, an dem Jesus Christus deutlich macht, wer das ist, der hier diese Visionen, diese Offenbarung gibt. Als ich Johannes ihn, Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hier kann kein anderer sein als Jesus Christus. Gott der Vater war nicht tot. Jesus Christus war tot und ist auferstanden. Er bezieht also diesen Titel, den wir hier oben schon vorhergesagt haben, von diesem Yahweh Zebaoth, der gesandt wird von dem Herrn Yahweh und dem Geist. Dieser Titel findet sich jetzt hier wieder. Ich bin der Erste und der Letzte. Das Gleiche hören wir in Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald. Es ist Jesus, der von sich spricht, der wiederkommt. Ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Dreimal mit unterschiedlichen Worten sagt er das Gleiche aus, genau das, was wir hier oben haben. Und dann fügt er noch mit zu, ich, Jesus, damit es hier keine Verwechslung gibt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Er ist der Erste und der Letzte, der hier oben von sich selbst spricht, von seinem eigenen Ratschluss, selbst in diese Welt zu gehen. 2. Mose 3, Vers 14. Mose wird berufen. Da sprach Gott zu Mose, ich bin der, ich bin. Da kommt dieser Gottesname, JHWH, das Tetragramm her, Yahweh. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Diese Worte werden im griechischen Alten Testament in der Septuaginta mit Ego Eimi übersetzt. Das ist die ganz normale griechische Form, Koine-Form für ich bin an dieser Stelle. Im Neuen Testament, ebenfalls griechisch geschrieben, im Neuen Testament kommen diese Worte sehr häufig vor von Jesus, der sie auf sich selbst bezieht. Am markantesten sicherlich das hier, Johannes 8, Vers 58, weil es grammatikalisch überhaupt keinen Sinn macht, außer vor diesem Hintergrund. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Ganz wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, steht nichts anderes da als ich bin. Nicht vor Abraham bin ich schon gewesen, war ich, nein. Ego eimi. Und deshalb sind sie auch so wütend. Die wissen ganz genau, worauf Jesus hier anspielt. Es ist nicht nur, dass er sagt, ich bin schon so alt, sondern er sagt, ich bin der ich bin, der damals mit Abraham gesprochen hat. Ehe Abraham war, ego eimi, ich bin. Das wiederholt er in diesen vielen Texten hier unten auch. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Und dann haben wir am Ende die Gefangennahme im Garten Gethsemane, wo plötzlich in dem Moment, als klar ist, dass es Jesus, er ist jetzt verraten worden durch den Kuss, er stellt sich auch selbst vor, sagt er zu ihnen, ich bin es, ego eimi. Sie weichen zurück und fallen zu Boden. Es gibt keine Erklärung in dem Zusammenhang. Das Einzige, was Jesus hier sagt, ist, ich bin es, ego eimi. Und sie fallen schockiert zu Boden. Sicherlich hier auch, dass sie spürten, da ist etwas, das ist übermenschlich, was hier vor uns steht. Ellen White gibt uns einen interessanten Hinweis. Sie sagt, in dem Moment, wo er das sagt, blitzt seine Göttlichkeit durch seine Menschlichkeit hindurch. Und diese Schar, die dort kommt, um ihn gefangen zu nehmen, erkennt das, ist zutiefst erschrocken und kann nicht anders als zurückzufallen. Und dann, alles wieder normal, stehen sie doch auf und nehmen ihn gefangen. Offenbarung 19, Vers 6. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Das ist interessant. Er wird gelobt dafür, dass es jetzt soweit ist. Wir hören aber nur von einem, dem die Herrschaft im Verlauf der Weltgeschichte übergeben wird. Daniel 7, Verse 13 und 14. Hatten wir gestern schon, ich überfliege es jetzt nur, ihm, dem Menschensohn, der vor den alten Tagen kommt, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Hier oben wird er dafür gelobt, dass es jetzt endlich soweit ist, dass das Heilswerk abgeschlossen ist und Jesus wieder seinen Thron einnehmen kann, nachdem endlich alle Angriffe, die gegen ihn vorlagen, abgewehrt bzw. widerlegt sind. Kleiner Hinweis noch, weil man diese Diskussion mit Zeugen Jehovas häufig hat. Sie sagen ja inzwischen durchaus, dass Jesus göttlich sei. Aber er ist nicht allmächtig und er ist nicht von Ewigkeit her. Aber er hat göttliche Fähigkeiten. Was wir hier hören, ist ganz deutlich, unser Gott, der Allmächtige, der nun die Herrschaft antritt. Und wir hatten ja schon Sprüche 8, wir hatten schon Micha 5, Vers 1, wir hatten Jesaja 9, Vers 5, der Vater der Ewigkeit, er steht über der Zeit und ist schon von immer her. Das kann nur Gott von sich behaupten. Hebräer 1, Verse 7 bis 10. Hatten wir gestern Abend auch schon gelesen, als es um das Alte Testament ging. Deshalb an dieser Stelle nur zum Überfliegen. Wir haben hier dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was hören wir unten? Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. In dem Zusammenhang wird über Jesus Christus gesprochen, das sehen wir hier. Psalm 45 haben wir das dann nochmal. Du liebst die Gerechtigkeit, hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Und an anderer Stelle, du hast einst die Erde gegründet, die Himmel sind deiner Hände Werk. Genau der Zusammenhang, den wir hier oben haben. Psalm 45, Psalm 102. Es geht um den Schöpfergott und den, der hier intronisiert wird. Beide Male als Gott bezeichnet. Jesaja 40, Vers 10, siehe, der Herr Jahwe kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Offenbarung 22, da wissen wir ganz genau, wer mit dem Lohn kommt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Er macht das nicht im Namen Gottes, im Auftrag Gottes. Es ist sein Lohn, den er seinen Leuten gibt. Mein Lohn kommt mit mir, um einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, erste, letzte, Anfang und Ende. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, dies zu bekunden. Das haben wir ja eben schon gelesen. Also er ist derjenige, der hier oben von sich selbst spricht. In Jesaja 40. Jesaja 43. Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es keinen. Das haben wir schon gehabt, gestern und auch vorhin schon mal, deshalb überspringe ich es wieder. Jedes Knie wird sich vor mir beugen. Apostelgeschichte 4 sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, in keinem anderen ist das Heil. Also wenn wir den Gott suchen, der wirklich rettet, alle Enden der Welt, dann sagt uns Apostelgeschichte 4, da gibt es nur einen Namen. Jesus Christus. Er ist der Retter der ganzen Welt, über den hier gesprochen wird. Und Philipper 2 hat noch eine Lektion heute Morgen. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Diese Anbetung hat nur Gott verdient. Und das ist Jesus Christus, der hier schon von sich spricht, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jesaja 43, Vers 25. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Psalm 103 hören wir auch, das ist nur exemplarisch, wir haben auch andere Stellen. Es ist der Gott, der Herr, Jahwe, der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen. Und Lukas 5 beispielsweise sehen wir, neben den vielen Heilungen, die er tat, kommt es nun hier auch so weit, dass einem Menschen ganz direkt sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer erkennen gleich, was das bedeutet. Die kennen diese Texte natürlich sehr gut und sagen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als alleine Gott? Sie wussten ganz genau, wenn Jesus wirklich Sünden vergeben darf, rechtmäßig, dann muss er Gott sein. Sie haben auch hier wieder genau verstanden, was er damit sagt. Wie schon Johannes 8, Vers 58. Die waren gut genug gebildet, um diese Anspielung sehr deutlich zu spüren. Und er beweist, dass er die Macht dazu hat, indem er diesen Menschen dann ihm seine Lähmung nimmt. Und damit sind die Pharisäer widerlegt, was die Gotteslästerung angeht und belegt, was diesen Aspekt angeht. Ja, es ist tatsächlich Gott, der Fleisch geworden ist hier und der das Recht hat, Sünden zu vergeben. Und der es beweist durch die Heilung des Kranken. Epheser 4, Verse 7 bis 8. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es. Und jetzt haben wir ein Zitat aus Psalm 68. Er ist aufgefahren zur Höhe, hatte Gefangene mit sich geführt, hat den Menschen Gaben gegeben. Aber dieser Vers, dieser Psalm bezieht sich auf Gott im Alten Testament. Nicht auf einen Propheten, nicht auf einen Engel. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Auch die Abtrünnigen müssen sich Gott vor dir bücken. Also hier wiederum ein ganz deutlicher Beweis, kann man sagen. Christus ist Gott, von dem hier in Psalm 68 gesprochen wird. Und einer der interessantesten Hinweise, wie ich finde, ist in Hiob 9 zu finden. Ich habe davon noch nirgends gelesen in Büchern und doch finde ich, ist es sehr offensichtlich, was hier passiert. Hiob 9, Verse 5 bis 10 ist eine Beschreibung Gottes, seiner Größe, seiner Macht. Er versetzt Berge, man merkt es nicht. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn. Er stört die Erde auf von ihrem Ort, sodass ihre Säulen erzittern. Er gebietet der Sonne und sie geht nicht auf. Er verschließt die Sterne mit einem Siegel. Er alleine spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher. Denkt, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott alleine kann auf dem Wasser gehen. Er macht den großen Bären, den Orion, das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, Wunderwerke ohne Zahl. Beides hören wir im Neuen Testament. Sowohl das hier, er schreitet auf Meereswogen einher, Matthäus 14, Vers 25. Das Boot war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Auf Meereswogen, das sind die Wellen. Nur Gott schreitet auf den Wellen des Meeres. Er geht auf den Wellen des Galiläischen Meeres. Das wissen wir von keinem anderen vor ihm, von keinem anderen nach ihm. Und auch das andere, Wunderwerke ohne Zahl. Er tut große Dinge, die unerforschlich und unzählbar sind. Johannes 21, Vers 25 sagt uns genau das. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. So unzählbar viele Dinge sind es. Bedenken wir, Johannes hat Jesus nur diese 3, 3,5 Jahre des öffentlichen Dienstes miterlebt. Wie viel mehr hat Gott natürlich insgesamt sonst noch getan, aber in diesen Jahren muss so viel geschehen sein, was wir in den Evangelien lesen, hinausgeht. Wunderwerke ohne Zahl. Alleine Gott ist es, der das tut. Jeremia 17, Vers 13. Du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Alle, die dich verlassen, den Herrn. Und was passiert in Johannes 8? Die Geschichte ist gut bekannt. Die Ehebrecherin wird von den Pharisäern vorgeführt, um Jesus zu versuchen. Und statt dass er eine Antwort gibt auf die Anklage, bückt er sich und schreibt auf die Erde. Von Ellen White wissen wir, was er da tut. Hier hören wir das nicht näher, wir sehen nur die Folgen. Einer nach dem anderen verlässt diese Szene. Die Ältesten zuerst, heißt es da. Ja, die Ältesten in ihrem langen Leben hatten schon eine viel größere Liste an Sünden. Ellen White lässt uns wissen, was Jesus dort tut, ist, er schreibt die Sünden der Leute auf, die hier stehen und diese Frau anklagen. Sie sehen das und fühlen sich so getroffen, dass sie gehen. Die Ältesten zuerst, die schon die größten Sünden geleistet haben. Es ist offenbar wiederum wie hier Gott derjenige, der auf die Erde schreibt und natürlich genau weiß, was in den Herzen und im Leben dieser Menschen vorgegangen ist. Psalm 8. Jahweh, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Es geht immer noch um Jahweh. Hast du dir ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und genau mit denen hat es Jesus zu tun am Palmsonntag, als er einzog in Jerusalem. Es sind die hohen Priester und Schriftgelehrten in dem Kontext. Das sind seine Bedränger, Feinde, die Rachgierigen. Die sprechen zu Jesus, hörst du auch, was diese sagen? Und Jesus antwortet, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Psalm 8. Vers 2 und Vers 3. Was muss das dann wieder die hohen Priester und die Schriftgelehrten in Rage versetzt haben, weil sie genau wussten, dass dieser Psalm sich auf Gott bezieht und einmal mehr sagt der Leute, ich habe von mir selbst damals vorhergesagt und ihr seid es, die das erfüllen. Ihr steht auf der falschen Seite. Ihr handelt gegen Gott. Kommen wir zu Jesu Göttlichkeit im Neuen Testament. Jetzt haben wir schon sehr viel gehabt und das war nur Altes und Neues kombiniert. Schauen uns an, was das Neue Testament darüber hinaus noch zu bieten hat in Bezug auf Jesus Christus. Zu seiner Präexistenz. Philipper 2, Verse 5 bis 7. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Hier werden 4 verschiedene Begriffe für Gestalt oder hier auch wieder Gestalt, hier wieder Gestalt oder dem Menschen gleich verwendet im Griechischen. 4 verschiedene Begriffe, die sich aber allesamt auf die äußere Erscheinungsform beziehen. Eines aber hier, Morphe, bezeichnet viel mehr als nur die äußere Gestalt, auch die Natur, das Wesen, die Essenz einer Sache. Es ist aus dem gleichen Material geformt, könnte man auch sagen. Jesus Christus in der Gestalt Gottes, aus dem Material Gottes geformt und damit nicht anders als er. Seiner Natur und seinem Wesen nach, das will dieser Text im Griechischen sagen, nimmt er dann zusätzlich die menschliche Natur an. Seinem Wesen, seiner Natur nach aber ist er Gott gewesen. 1. Timotheus 3,16: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, verkündigt unter den Heiden. Seiner Natur nach aber nach wie vor Gott. Titus 2, Verse 10 bis 13, der wiederkommende Gott. Damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, unser Heiland aber ist immer nur einer, der Erlöser, Jesus Christus. Jetzt ist es hier die Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Der Wiederkommende ist also der große Gott, unser Heiland, Jesus Christus. Wir haben hier nur ein Personalpronomen, das sich hier auf beide bezieht, auf Gott und auf den Heiland. Im Zusammenhang, der weitere Text vorher, nachher, geht es um Jesu Erlösungstat. Und es geht im gesamten Neuen Testament immer um die Wiederkunft Jesu, die erwartet wird. Also können wir das nicht auftrennen und sagen, es ist der große Gott, der kommt und neben ihm kommt jemand, der geringer ist, nämlich Jesus Christus. Nein, es ist ein und derselbe hier angesprochen. Das haben wir ganz ähnlich auch in 2. Petrus 1, Vers 1, der Beginn des zweiten Briefes von Petrus. Simon Petrus, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Er ist Gott und Heiland, der Erlösergott, von dem uns Jesaja schon berichtet hat. Der allmächtige und alles erhaltende Gott. Wir hatten schon Kolosser 1, das werden wir jetzt überspringen, aber Apostelgeschichte 17, Vers 28 ist neu. Dass sie Gott suchen, er predigt hier auf dem Areopag zu den griechischen Philosophen in Athen, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und der gleiche Mann, Paulus, der genau das hier zu den Griechen sagt, schreibt an die Kolosser, ebenfalls Griechen, zu ihm hin sind wir geschaffen. Alles besteht durch ihn. Das ist genau das hier, der Gott, den er verkündigt. Und er sagt es im Zusammenhang, ich verkündige euch den unbekannten Gott, den ihr unwissend verehrt. Es geht um niemand Geringeren als Gott selbst. Hebräer 1, Vers 3, es geht um Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist der Lebensspender, der alles erhält. Römer 9, Vers 5, denen auch die Väter gehören, es geht um die Israeliten, denen die Väter gehören und aus denen Christus herkommt aus dem Fleisch, der da ist Gott über alles. Gelobt in Ewigkeit. Amen. Christus nach dem Fleisch kommt aus diesem Volk. Der da ist Gott über alles. 1. Johannes 5, Vers 20 kombiniert mit Offenbarung 3, Vers 7. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Offenbarung 3, Vers 7. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Der sich hier aber offenbart, in Kapitel 1 bereits, haben wir vorhin schon das Zitat gesehen, das ist Jesus Christus, der tot war und wieder lebendig ist und nun lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er stellt sich vor als der Heilige, der Wahrhaftige. Genauso wie hier, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kolosser 2, Verse 9 und 10. Die ganze Fülle der Gottheit ist leibhaftig in ihm, Jesus Christus. Somatikos, leibhaftig ist die beste deutsche Übersetzung, ist für uns aber manchmal so eher ein Ausdruck des Erstaunens. Ja, leibhaftig, das ist wirklich, das ist wahr. Es geht hier aber wirklich um das Physische, das Körperliche. Somatikos bedeutet in körperlicher Gestalt, Form. Also die gesamte Fülle der Gottheit war in dieser körperlichen Gestalt, in diesem Fleisch, von dem es Johannes 1,14 berichtet, gegenwärtig. Nicht weniger als die gesamte Fülle Gottes, nichts weniger als Gott. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, er ist nicht geringer als der Vater. Offenbarung 17, Vers 14. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Auch ein typisch göttlicher Titel. Das Lamm, Jesus Christus, Herr aller Herren, König aller Könige. Davon hören wir in 1. Timotheus 6. Und da haben wir ja dann auch in Vers 16 noch ein ganz interessantes, rein göttliches Attribut, nämlich die Unsterblichkeit. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Jesus Christus, das Lamm, ist der König aller Könige, Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Das hat nur Gott. Also egal, wie wir es drehen oder wenden, wir haben jetzt schon so viele Texte und wir sind noch nicht am Ende. Jesus Christus als nicht Gott zu betrachten, wird der Bibel nicht gerecht, im Alten wie im Neuen Testament. Vom ersten Buch Mose Kapitel 1 bis Offenbarung 22. Also da hat Gott sich schon sehr deutlich, Jesus Christus sich sehr deutlich hier charakterisiert. Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt ist der Aspekt der Allgegenwart und der Allwissenheit, den wir uns hier ansehen. Er ist mitten unter ihnen. Er kann also zur gleichen Zeit an verschiedensten Orten sein. Johannes 1, 48, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du in dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jetzt ist er sogar als Mensch im Fleisch gekommen auf dieser Welt und sieht trotzdem einen Ort, den er mit seinen natürlichen, normalen Augen gar nicht sehen könnte. Und er lebt mit, was Philippus dort tut und mit Nathanael redet. Also selbst als Mensch immer noch übernatürlich befähigt. Johannes 2 hören wir dann, Jesus selbst aber kannte alle. Er selbst wusste, was in dem Menschen war. Johannes 21, Petrus spricht zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Nehmen wir das einfach so hin. Er ist der Allwissende gewesen, sogar in menschlicher Gestalt. Jesus wird auch angebetet. Das wird sehr häufig bezweifelt. Und immer wieder, wenn ich Diskussionen mit Zeugen Jehovas hatte, war das ein Punkt. Ja, nirgends in der Bibel sehen wir, dass Jesus angebetet worden wäre. Das Argument, was ich immer wieder höre, das ist nicht wahr. Wir haben einige Texte. Ich gebe sie euch hier. Johannes 14, Vers 14. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn wir also im Gebet sagen, im Namen Jesu, bedeutet das nicht, dass wir hier automatisch nur den Vater anbeten. Er sagt hier, ihr bittet ja mich darum und ich werde es euch geben. Das ist das eine. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Mit Namen dezidiert genannt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Offenbarung 22, 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und was sagt Johannes als Antwort? Amen. Komm, Herr Jesus. Also haben wir auch hier dieses betende Gespräch. 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes in Korinth, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Die Gemeinde Korinth betet Jesus Christus an. Paulus weiß das und interveniert nicht, weil es typisch ist. Christen beten nun mal Christus an. An jedem Ort bei ihnen und bei uns. Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Nachdem Jesus auferstanden ist, seine Wundmale zeigt und Thomas jetzt erkennt, das ist tatsächlich der Auferstandene, wirft er sich nieder und sagt hier, mein Herr und mein Gott. Und Jesus schreitet hier nicht ein und weist ihn zurecht, weil er nicht angebetet werden dürfte. Nein, er wird angebetet, haben wir jetzt an vielen Stellen schon gesehen. Matthäus 28, Vers 17. Als sie ihn, Jesus, sahen, warfen sie sich ihm nieder, beziehungsweise beteten ihn an. Eine Form im griechischen Proskuneo, ein Verb, das an vielen Stellen verwendet wird, immer wenn es darum geht, jemanden anzubeten und sich vor dieser Person auch respektabel, ehrfürchtig niederzuwerfen. Genau das haben wir hier. Sie werfen sich vor ihm nieder, ihn anzubeten. Johannes 9, 35 bis 38. Jesus spricht zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und er wirft sich vor ihm nieder, ihn anzubeten. Matthäus 14, 33, die aber in dem Boot waren, warfen sich ihm nieder, beteten ihn an und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Nicht einmal interveniert Jesus. Er ist es gewohnt, angebetet zu werden. Und das lässt er natürlich auch hier gelten. Außerdem beansprucht er das, was Gott gehört, für sich selbst. Hier werde ich jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Ich möchte nämlich gerne noch ein bisschen mehr Zeit für den Heiligen Geist haben. Das Reich Gottes beispielsweise. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen, sagt er. Hier auch ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und später sagt er aber, Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, was er als Gottesreich bezeichnet, bezeichnet er synonym dazu auch als sein eigenes. Und sagt hier unten, ich will euch das Reich zueignen, wie es mir mein Vater zugeeignet hat. Er ist es, der über dieses Reich Gottes verfügt. Oder auch die Engel. Er verfügt über die Engel. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschen so bekennen vor den Engeln Gottes. So wird Freude sein vor den Engeln Gottes und so weiter. Und hier, Matthäus 13, 41, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Er beansprucht die Engel Gottes für sich. Er schickt sie aus. Er ist der Befehlshaber dieser Engel. 1. Korinther 12, 28, das Ausüben göttlicher Macht. Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenrede. Jetzt hör auf von dem gleichen Autor, in einem anderen Brief, Epheser 4, Vers 11, vorher geht es um Jesus, also Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, als Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das, was Gott zukommt, ist das, was Jesus Christus tut. Wie bei der Schöpfung. Gott spricht und dann kommt das Wort, das es ausführt. So haben wir das hier auch. Das ist untrennbar. Jesus Christus ist der Gott, der das tut. Offenbarung 21, Verse 5 bis 7. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer bewindet wird, dies wir erben und ich werde ihm Gott sein. Jetzt hatten wir ja schon das Ich Bin. Gut, das kann auch einfach beiläufig kommen, häufige Form. Aber dann haben wir auch Alpha und Omega wieder. Wir haben den, der neu schafft und wir hörten Kolosser 1 und in Johannes 1, das war Jesus Christus, der geschaffen hat und hören jetzt hier, wer bewindet, für den werde ich Gott sein. Die Überwinder anerkennen Jesus Christus ganz offensichtlich als Gott, wie er höchstpersönlich hier bezeugt. Die Texte hier unten, nur so als Referenz, wir gehen sie jetzt nicht mehr gemeinsam durch, wir hatten das schon, Alpha und Omega, Anfang und Ende ist Jesus Christus. Wer überwindet, in der Offenbarung sagt immer nur Jesus, kein anderer, nicht der Engel, der vorkommt, nicht Johannes, der vorkommt. Es ist nur Jesus, der das sagt und eine Verheißung gibt. Siehe, ich mache alles neu, ist einfach ein Hinweis auf das, was er schon einmal hatte. Ich mache es nochmal. Und diejenigen werden mich als Gott anbeten. Jetzt haben wir aber trotzdem gehört, er ist der Erstgeborene oder der Einziggeborene. Wie kann das dann sein? Ist es vielleicht dann doch so, dass er irgendwie biologisch nach dem Vater erst kam, dass er von ihm abstammt? Die Sache ist recht einfach zu erklären. Römer 1, Vers 4 hören wir, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, geht um Jesus Christus, ist er eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unser Herr. Ich hatte es gestern Abend schon kurz vorausschauend angekündigt, dass er Psalm 2, heute habe ich dich gezeugt, dass er das ja schon hört, diese Worte, dass sein Vater zu ihm spricht, siehe, heute habe ich dich gezeugt. Wie kann man das hören, wenn das der Beginn seiner Existenz wäre? Er ist ja schon da. Also geht es hier um etwas anderes und das hören wir hier auch in Römer 1, Vers 4. Durch die Totenauferstehung ist er jetzt als Sohn eingesetzt. Apostelgeschichte 13 macht das nochmal deutlicher. Wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Es geht nicht um seine Geburt, es geht um die Auferweckung Jesu Christi, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, den wir gestern Abend gelesen haben, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Römer 8, Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich denke, jetzt wird schon deutlicher, warum dieser Titel für Jesus Christus so gerne verwendet wird. Weil es so viele andere neben ihm gibt, die die Auferstehung erleben. Aber um deutlich zu machen, dass er etwas ganz Besonderes ist, muss er diesen Herrschaftstitel Erstgeborener führen. Das hat nichts mit einer biologischen Abfolge zu tun. Werden wir gleich noch an anderer Stelle sehen. Es bedeutet lediglich, ja, er ist in den Tod gegangen und auferstanden. Ganz genauso wie viele andere auch, die in den letzten Jahrhunderten hier gelebt haben und auferstehen werden. Aber er ist der Erstgeborene. Er ist der Herrscher und der Fürst von allen. Er ist der Erbe, so wie es damals üblich war, dass das eben nur dem Erstgeborenen zukam. So hören wir hier auch in Hebräer 1, den Sohn hat er eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Wenn er aber den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt, spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Noch so ein Anbetungstext auf Jesus Christus, den Erstgeborenen, bezogen. Interessant, dass Gott das schon einmal getan hat. Auf Jesus Christus bezogen, wenn es um die Auferstandenen geht. Aber er hat das schon mit König David gemacht und ihm diesen Titel verliehen, ohne dass es biologisch etwas bedeutet hätte. Psalm 89, Vers 28 hören wir, Gott spricht hier zu David, ich will ihn, den David, zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. David aber war der Letztgeborene unter seinen sieben Brüdern. Gott macht ihn aber zum Erstgeborenen, indem er ihm den Herrschaftstitel und den Königsthron gibt. Genau das ist es, was auch bei Jesus Christus greift. Es ist der Titel, es ist keine biologische Aussage. 2. Samuel 7, Vers 14 hören wir, auch bezüglich Salomo, ich, Gott, will ihm, Salomo, Vater sein, er soll mir Sohn sein. Und keiner von uns käme auf die Idee zu sagen, Salomo sei tatsächlich biologisch von Gott abstammend. Das ist nicht der Fall. Aber Salomo wird auch, wie schon David, seinen älteren Geschwistern vorgezogen und wird König. Rein dynastisch, der Abfolge nach, hätte er das gar nicht werden dürfen. Und damit wird schon deutlich, bei diesen beiden großen messianischen Königen, wenn Gott das dort so macht, warum sollte er es nicht auch bei seinem Sohn so machen, um klarzumachen, es gibt viele Auferstandene, aber das da ist der Herrscher, das ist der König, der mein Reich erben wird. Offenbarung 1, Vers 5, der treue Zeuge ist der Erstgeborene von den Toten. Wieder dieser Aspekt und damit können wir dieses Thema dann, denke ich, auch abhaken und können zusammenfassen, Jesus existierte schon vor Abraham. Johannes 8, Vers 58, ihr Abraham war, ich bin. Er existierte vor Maria, er existierte schon lange vor seiner Auferstehung. Aber dieser Titel, der Erstgeborene, der Sohn Gottes, der Bruder der Erlösten, ist Zeichen der Auferstehung und der engen Verbundenheit mit dem Menschheitsgeschlecht, eine Verbundenheit, die bleibt bis in Ewigkeit. Deshalb so ein besonderer Titel. Ein ums andere Mal wird damit ausgedrückt, der hat sich so eng mit euch verbunden, liebe Menschen, dass das unauflöslich ist. Es hat nichts damit zu tun, dass er geringer wäre als Gott. Das wäre eigentlich gerade eine Umkehr dessen, was Gott aussagen will. Dieser Titel nämlich zeigt, wie demütig Jesus ist, bereit zu sein, sich so eng mit den Menschen zu verbinden. Wenn wir daraus jetzt umgekehrt schließen, ja, er war ja nie wirklich Gott gewesen wegen diesem Titel, was für ein Unrecht wir ihm damit tun. Es ist seine eigene Demütigung gewesen. Es ist nicht, dass er nichts von dieser Höhe vorgehabt hätte. Es geht also um die Herrschaftsansprüche des erstgeborenen Sohnes, die er durch die Auferstehung nun erhält. Vielleicht eine kurze Frage, warum denn nicht vorher schon? Warum hat er diesen Titel denn nicht seit seiner Geburt in Bethlehem beispielsweise oder seit der Kreuzigung? Er konnte diesen Titel erst mit der Auferstehung haben, weil erst dann bewiesen war, dass sein Opfer vor Gott wohlgefällig und angenommen war, dass damit die Erlösung geschehen ist und er jetzt rechtmäßig der Erbe des Thrones ist. Vorher war alles noch unklar, wenn man so will. Vorher hätte er das Ganze noch durch eine einzige Sünde diese ganzen Pläne zerstören können. Die Auferstehung war der Beweis, das Werk ist vollbracht und damit konnte ihm dieser Titel übergeben werden. Er wird auch der einzig geborene Gott genannt, Monogenes Theos, der einzig geborene Gott, Johannes 1, Vers 18. Also ihr seht eine Fülle von Texten, die so deutlich sind. Johannes 5, Vers 18, er macht sich selbst Gott gleich, deshalb wollen die Juden ihn töten, sie haben genau verstanden, welche Ansprüche er erhebt. Johannes 10, Vers 33, noch einmal, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus widerspricht in keiner dieser Situationen. Es ist wahr. In unserem Denken haben diese Begriffe Vater und Sohn eine gewisse Hierarchie. Der Vater steht über dem Sohn. Das ist für die Zeit, in der Jesus auf dieser Erde war, auch wahr. Jesus selbst sagt ja, der Vater ist größer als ich. Natürlich. Philipper 2 haben wir ja schon gehört, er hat sich selbst erniedrigt, seine Herrlichkeit zurückgegeben, seinen Thron aufgegeben und ist das Risiko eingegangen, in dieser Welt auf ewig vielleicht zu bleiben, nicht wieder zurückzukehren, wenn er denn versagen würde. Natürlich war er Zeit seines Erdenlebens geringer als der Vater. Aber nach seiner Auferstehung, wieder eingesetzt in seine ursprüngliche Macht, gibt es keinen Unterschied mehr. Und schon vorher hatten wir gehört, in Kolosser 1,15, die Fülle der Gottheit ist hier in menschlicher Gestalt in Jesus Christus gegenwärtig gewesen. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt, der Heilige Geist als eigenständige göttliche Person. Vermutlich das umstrittenste Thema. Römer 8, Vers 26. Lasst diese Texte, ich werde ein bisschen Zeit, mehr Zeit jetzt nehmen, in Ruhe auf euch wirken, damit wirklich deutlich wird, wie eigenständig dieser Heilige Geist hier auch wirkt und dass es deutlich mehr ist als nur eine Kraft. Römer 8, 26. So hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Doch der Geist selbst vertritt uns vor Gott. Im Zusammenhang wird klar, es ist vor Gott mit unsagbarem Seufzen. Es ist der Heilige Geist, der zwischen dem Menschen und Gott, der auf dem Thron sitzt, steht und uns vor ihm vertritt mit unsagbarem Seufzen. Wie sollte das möglich sein, wenn der Geist Gott selbst, Gott Vater oder Sohn selbst ist? Er tritt ja hier als eine weitere Person, als ein Vermittler auf, vor Gott und übersetzt unsere Anliegen. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Genau das gleiche Muster, das Jesus von sich selbst sagt, der aber auch definitiv und unwidersprochen eine eigenständige Person ist. Johannes 8, Vers 26. Jesus spricht hier, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Was ich von ihm gehört habe, das rede ich. Jesus Christus steht zu seinem Vater im gleichen Verhältnis, wie der Heilige Geist zu dem Vater steht. Als eigenständige Person, die an diesem Werk der Erlösung Anteil hat und verkündigt. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Auch hier in diesem Vers sehen wir wieder, dass der Geist neben Gott steht, diesen Gott erforscht, die Tiefen der Gottheit kennt. Ein Hinweis auf die enge Verbindung dieser Dreieinigkeit. Und Johannes 1, 18, niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Gott, monogenes, Theos, was wir eben gelesen haben, der einzig geborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Da sehen wir wieder, Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, anscheinend genau in der gleichen Stellung zu dem Vater wie der Heilige Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht und uns im Geist der Wahrheit, Johannes 16, darlegen kann. Die haben genau das gleiche Verhältnis zu dem Vater. Eigenständige Personen. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus aus. Apostelgeschichte 10. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Und wir hören, weil ich sie gesandt habe. Das ist der Heilige Geist, der aussondert, der Heilige Geist, der spricht, der Heilige Geist, der diese Männer sendet. Apostelgeschichte 5, Vers 3 und 4. Petrus spricht zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also auch hier mehr als eine Kraft. Das ist Gott. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat und so weiter. Wir haben Christus. Wir haben Gott, den Vater, dem Jesus Christus sein Blut darbringt. Und wie? Durch die dritte Person, durch den ewigen Geist. Immer wieder diese drei gemeinsam, wenn es um das Erlösungsgeschehen geht, aber immer wieder alle drei in einer eigenen Rolle eigenständig. Und das gehen wir jetzt nicht gemeinsam durch. Ich nenne nur kurz die Eigenschaften, die Referenzen sind hier angegeben. Alles, was wir über den Heiligen Geist hören, und die Liste ist, so schätze ich, nicht vollständig. Ich habe bestimmt das eine oder andere auch übersehen. Der Heilige Geist hat einen eigenen Willen, wie wir eben gehört haben. Der Heilige Geist hat Sinn und Gedanken. Der Heilige Geist hat einen Verstand. Er hat Gefühle. Er schafft Gemeinschaft. Der Heilige Geist wohnt an einem bestimmten Ort. Der Heilige Geist wird bezeugt. Er redet. Er verbietet, er erforscht, er tröstet, er gibt Prophetie, er gibt Gaben. Übrigens genauso wie Jesus Christus, ja, haben wir schon Text angeschaut, der an anderer Stelle wieder als Gott bezeichnet wird. Er lehrt, erinnert, leitet, überführt und verkündigt. So viele persönliche Eigenschaften. Da wird es wirklich sehr, sehr schwer für mich, wenn ich mir das anschaue, zu glauben, dass das nur eine Kraft sein sollte. Er kann versucht werden. Er kann belogen werden, er kann sogar verärgert werden. Wie kann man eine Kraft verärgern? Er kann gelästert, er kann betrübt und er kann auch verachtet werden. Alles Eigenschaften einer Persönlichkeit. Und so schauen wir uns jetzt noch einige wenige Texte, eine Zusammenschau an, die alle drei nebeneinander stellen im Neuen Testament. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 6. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott. Es geht um die vielfältigen Gaben und Ämter in der Gemeinde. Und wir haben hier die Dreieinigkeit, die all diese Fähigkeiten in die Gemeinde hineingibt. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. 2. Korinther 13, Vers 14. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also eigenständig, voneinander getrennt und doch so eng miteinander verwoben zugunsten der Gemeinde und der Erlösung. Judas 20 und 21, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Auch hier wieder. Also mal abgesehen von Matthäus 28 in der Taufformel, die wir dort in Vers 19 vorfinden, haben wir das an verschiedensten Briefschlüssen. Das scheint typisch gewesen zu sein, dass hier alle drei göttlichen Personen einbezogen wurden, wenn es um den Segen Gottes geht. Heiliger Geist, Gott und der Herr Jesus Christus. Matthäus 3, die Taufe. Er steigt aus dem Wasser herauf und sieht, der Himmel wurde geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren. Die hatte sogar eine Gestalt. Wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Drei Personen, die ganz klar voneinander abgegrenzt werden. Die Stimme im Himmel, die Taube, die herabkommt und der Sohn, der aus dem Wasser steigt. Alle drei miteinander in diesem Geschehen und doch klar voneinander getrennt. Nebeneinander wirkend. Und so haben wir das auch Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich werde dazu gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, weil gerade dieser Text sehr gerne angegriffen wird, ob er wirklich authentisch ist. Sehen wir bei der nächsten Folie. Hierzu aber zunächst, alle drei gelten als gleichwertig und eigenständig, immer wieder nebeneinander. Übrigens auch in unterschiedlichen Reihenfolgen erwähnt. Man kann nicht einmal sagen, es kommt immer erst der Vater, dann der Sohn, dann der Heilige Geist. Wir haben es eben gesehen. Da gibt es keine Rangfolge. Es sind alle gleichwertig. Sie sind alle gesondert genannt zu Beginn und zum Ende des irdischen Heilswerkes Jesu, bei der Taufe und dann nochmal dem Missionsauftrag ganz am Ende. Sie umrahmen das gesamte Heilswerk Jesu. Kurze Anmerkung zu Matthäus 28, 19, weil das doch immer wieder aufgeworfen wird. Das ist der Taufbefehl. Es gab in den ersten drei Jahrhunderten nicht eine Diskussion über die Dreieinigkeit, und das ist bemerkenswert. Es wird über so vieles gestritten. Die Dreieinigkeit war selbstverständlich. Es wird gerne gesagt, es wäre erst unter Eusebius dazu gekommen, unter Druck von Kaiser Konstantin, der hier so heidnische Gedanken gerne einführen wollte, um Heidentum und Christentum miteinander zu verbinden. Und so hätte Eusebius dann auch in seinen Schriften die Dreieinigkeit erwähnen müssen, was er tut. Ist auch richtig, dass er sonst gerne, weil er die Bibel immer abkürzt, er zitiert immer sehr knapp, auch andere Schreiber, sagte dann gerne nur, es wurde getauft im Namen Jesu. Er schreibt aber auch, es wurde getauft im Namen des Herrn Jesus Christus, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben beides bei ihm. Aber wir haben vorher schon eine ganze Liste, wie ihr hier seht, von anderen Christen und christlichen Werken, die genau das hier oben für ihre Gemeinden vorgeben. Die Didache zum Beispiel, Didache, griechisch für Lehre, stammt aus Syrien, also aus dem Osten des Reiches, wo das Christentum schon sehr früh Fuß fasste, ist wohl die älteste Gemeindeordnung, die wir heute besitzen. Und dort wird bezüglich der Taufe gesagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und die entstand spätestens 120 nach Christus, womöglich sogar schon in den Jahren 80 oder 90 des ersten Jahrhunderts. So früh, da lebte Johannes, der Apostel, noch immer. Justin, der Märtyrer, schreibt davon. Tatian schreibt ebenfalls davon, 170. Irenäus von Lyon schreibt davon. Tertullian schreibt davon. Hier sind wir in Nordafrika, hier sind wir in Frankreich, hier oben sind wir in Syrien. Origenes sind wir in Nordafrika, in Ägypten. Tertullian ist Karthago, wer heutiges Tunesien. Cyprian von Karthago schreibt davon, sind wir jetzt erste Hälfte, drittes Jahrhundert. Victorinus von Petau, das ist heutiges Slowenien, schreibt Anfang drittes Jahrhundert oder so Mitte vermutlich, Mitte, Ende davon. Eusebius von Caesarea kommt am Ende dieser Liste noch mit dazu. Wir haben so viele Zeugnisse vorher und wir haben bis heute nicht ein Manuskript, biblisches Manuskript, das etwas anderes sagen würde. Es gibt in den textkritischen Apparaten keine Abweichungen. Das steht fest, dieser Text. Unzweifelhaft authentisch. Damit kommen wir zum Ende, zum Abschluss noch eine Tabelle. Was wir hier alles hören, die gemeinsamen Eigenschaften. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Von allen wird gesagt, sie sind ewig. Von allen dreien wird gesagt, sie haben erschaffen. Auch der Heilige Geist hier mit dem Erschaffung, im Erschöpfungswerk. Alle drei sind allmächtig. Alle drei sind allwissend. Alle drei sind allgegenwärtig. Alle drei werden als die Liebe bezeichnet. Alle drei sind anbetungswürdig. Wenn wir diese Menge an Beweisen, die wir aus der Bibel herausnehmen können, betrachten, müssen wir sagen Folgendes. Wir haben hier ganz deutlich drei göttliche Personen, die voneinander abgegrenzt und eigenständig sind. Alle drei wirken stets ganz eng zusammen zugunsten der Lösung der Menschheit. Alle drei wirken genauso fort, wie wir es im Alten Testament schon, wenn auch nicht ganz so deutlich, vorgefunden haben. Die Kompetenzaufteilung, wer hat welche Aufgabe, muss weitgehend ungeklärt bleiben. Wir haben nämlich auch Aussagen wie die hier, wer mich sieht, der sieht den Vater, Johannes 14, Vers 9. Sagt Jesus über sich und seinen Vater. Oder Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Damit sie eins seien, also die Jünger unter sich, eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Da haben wir so ein paar Hinweise auf dieses enge Verwobensein untereinander. Wir können aber nicht genau dann sagen, wer macht jetzt genau was im Heilsgeschehen. Ist für uns auch unerheblich. Und so bleibt zum Schluss 1. Korinther 13, Vers 12 noch anzuführen, denn alle Fragen sind damit sicherlich nicht beantwortet, aber ich glaube, zumindest ist das hier klar geworden. 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und ich bin davon überzeugt, selbst wenn wir Gott gegenüberstehen und eines Tages ihm jede Frage stellen können, wenn es um seine Allmacht, seine Größe, seine Existenz, seine Unendlichkeit geht, wird es immer noch das ein oder andere geben, was wir auch dann noch nicht ganz fassen können. Beachten wir, der Text ganz oft am Anfang auf der ersten Folie von Ellen White, wir sollen Gott nicht nur anbeten für das, was wir von ihm wissen, das wären all diese Dinge, wir sollen ihn auch anbeten für all die Dinge, die wir von ihm nicht wissen, die unausforschlich sind. Das ist kein Problem für unseren Glauben. Wir müssen Gott nicht in unser irdisches, menschliches, beschränktes Schema hineinpressen, um glauben zu können. Wenn wir von Gott reden, müssen wir erwarten, dass es Dinge gibt, die für uns einfach rätselhaft bleiben. In diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, es war sehr lang, aber ich denke, ihr habt jetzt auch jeder für sich Texte gefunden, die vielleicht viele Fragen, die ihr hattet, beantworten. Ich hoffe es zumindest. Amen.
Wir wollen gemeinsam beten und ich darf euch einladen, euch dazu zu erheben. Unser großer Gott, danke für alles, was du von dir offenbart hast. Für alles, was wir wissen dürfen. Danke aber auch für die Dinge, die du nicht offenbart hast, weil wir als Menschen vielleicht zu große Probleme damit hätten, sie nicht richtig einordnen, nicht richtig verstehen könnten. Danke, dass du uns geehrt hast, so viele Details zu erkennen, so viele Texte auch in deiner Schrift von deinem Wesen, von deiner Person, von deinem Wirken sprechen. Dass wir wissen dürfen, hier sind drei Personen, die alle das eine große Ziel haben, uns zu erlösen und das ewige Leben für uns zu ermöglichen. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer tiefer eindringen lässt in das Wissen deines Wesens und deiner Person, dich besser zu erkennen, besser zu begreifen im Rahmen dessen, was du uns offenbarst. Möchten dich aber auch bitten, dass du uns bewahrst vor Spekulationen und vor Mutmaßungen, die nicht dem Biblischen entsprechen, die über das hinausgehen, was offenbart ist und die uns vielleicht auf Abwege führen würden. Möchten dich bitten, dass das große Werk, das die Dreieinigkeit wirkt in dieser Welt, auch eines ist, das bei uns ganz persönlich ankommt und Früchte trägt, dass wir alle, wie wir vor dir stehen, uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dass wir eine feste, eine tiefe, eine liebevolle und vertrauensvolle Beziehung zu dir haben. Dass wir unser Leben mit dir gehen, nach dir ausrichten und dass wir so die Hoffnung auf das ewige Leben festhalten dürfen und erleben, dass du zu uns kommst, um uns mit zu dir zu nehmen. Herr Jesus, wir trauen fest auf das Wort, das du gesagt hast, dass du bald wiederkommst, um uns zu dir zu holen. Wir bitten dich, lass uns dich bis dahin noch viel besser kennenlernen. Und was wir jetzt noch nicht verstehen können, mit Geduld tragen, bis wir dir eines Tages all unsere Fragen stellen dürfen. Wir danken dir für deinen Segen, mit dem du uns begleitest, für deine Führung, die auf uns Acht gibt, für deinen Schutz, der uns Tag für Tag erhält in dieser Welt. Amen.
Zum Schluss möchten wir das Segenslied 302, die Strophen 1 bis 3 singen. Und da möchte ich noch aufmerksam machen, also alle, die da bleiben möchten, sind eingeladen zum Potluck.